Dein Körper erinnert sich an Dinge, die dein Kopf längst verdrängt hat. Zeit, über das Körpergedächtnis zu sprechen. Herzlich willkommen bei Neuroliebe. Es ist Zeit für mehr, mehr Leben, mehr Du, mehr Freiheit. Neuroliebe ist dein Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinem Nervensystem. Verstehen, fühlen, handeln. Heute geht es um dich und um deinen Körper. Besser gesagt, um das Körpergedächtnis. Denn dein Körper, der war überall dabei und hat aufgrund der Erfahrungen, die er gemacht hat, Dinge tief in seinem Inneren abgespeichert, um im Notfall darauf zurückgreifen zu können. In der letzten Episode haben wir ja schon über die 4 Überlebensstrategien deines Nervensystems gesprochen. Erinner dich nochmal. Flucht, Kampf, Erstarrung und Harmonisieren. Heute tauchen wir tiefer ein auf die körperliche Ebene, das, was in der Muskulatur stattfindet, in deiner Atmung, in deinen Augen, im Beckenboden und im Nervensystem als Ganzes. Bevor wir damit starten, möchte ich aber noch einmal die Definition von Trauma klären, so wie ich Trauma verstehe. Trauma ist nicht die Situation, die dir passiert ist, sondern das, was in dir passiert ist, durch die Situation. Trauma entsteht dann, wenn dein Bewältigungsmechanismus auf körperlicher, emotionaler oder mentaler Ebene keine passende Antwort mehr findet. Und genau das führt zu einer Überforderung, die oft im System hängen bleibt. Oft sind es Erfahrungen, die einfach zu viel, zu schnell oder zu plötzlich waren und in denen dein System keine Antwort mehr hatte. Eine Sprachlosigkeit entsteht, eine Ohnmacht, eine Hilflosigkeit. Wichtig ist mir aber auch, dass wir in diesem Zusammenhang unterscheiden zwischen Schocktrauma und Bindungstrauma. Denn ein Schocktrauma ist immer was Plötzliches, ein einschneidendes Erlebnis, was das Nervensystem oft unter Schock stellt. Ein Schocktrauma ist somit tatsächlich anders als ein Bindungstrauma. Denn ein Bindungstrauma entsteht nicht plötzlich, sondern durch das, was uns immer wieder passiert oder auch gefehlt hat. Das heißt, Bindungstrauma kommt schleichend. Und Bindungstrauma kommt oft über die Personen, die uns in der Kindheit am nächsten stehen, die uns versorgen. Das können unsere Eltern sein, das können nahe Bezugspersonen sein, Lehrer, das können viele Menschen in deinem Umfeld sein. Einfach gesagt kann Bindungstrauma ein Gefühl hinterlassen von es ist nicht sicher, ich zu sein, wobei beim Schocktrauma das Gefühl eher wäre, die Welt ist kein sicherer Ort, weil mir Dinge von außen zustoßen können, die nicht sicher sind. Und das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie sich diese traumatischen Erfahrungen im Körper speichern und auch in der Art und Weise, wie wir in der Aufarbeitung von diesen Erfahrungen damit umgehen. Alle Arten von Trauma wirken auf das Körpergedächtnis. Und ich kann hier mal ein Beispiel machen, damit du das besser greifen kannst. Stell dir vor, dass du auf der Straße überfallen wurdest. Und stell dir vor, der Angreifer ist von hinten gekommen. Dann fühlst du schon, nur in der Vorstellung eines Überfalls von hinten, wie du den Kopf einziehst und die Schultern hochziehst, richtig? Um dich zu schützen. Das Gleiche kann aber passieren im Körper, wenn du zu Hause häuslicher Gewalt ausgesetzt warst oder auch emotionaler Gewalt in Form von viel Streit, viel kleinmachenden Worten. Also einem, du bist nicht gut genug, du bist nicht schnell genug, du taugst nichts. Du wirst nie was erreichen, aus dir wird nichts werden. Fühl mal rein, was du gerne machen möchtest in dem Moment, wo jemand schlecht über dich redet, dich bewertet, dich als Nichtsnutz bezeichnet. Dann geht auch im Zweifel dein Kopf in die Deckung und deine Schultern nach oben. Das heißt, wir haben im Körper eine ähnliche Reaktion, aber der Ursprung, die Bedrohung, ist komplett anders. Und so haben wir im Körper viele Reaktionsmuster, die entweder an der Art der Bedrohung oder der Einwirkung der Bedrohung auf uns definiert sind, oder aber, und jetzt wird es sehr interessant, sich hauptsächlich in den Muskelgruppen und Körperbereichen abspielen, die wiederum genau für diese vier Überlebensstrategien zuständig sind, über die ich ausführlich in der letzten Episode gesprochen habe. Das heißt, für Kampfaktionen, für Fluchtaktionen, für Erstarrungsaktionen und fürs Harmonisieren. Und genau auf körperlicher Ebene wollen wir uns das jetzt mal ganz genau angucken. Da haben wir zum ersten einmal die Adduktoren. Das ist die Innenseite der Oberschenkel. Oft entsteht hier Spannung für Schutz oder auch Zurückhaltung. Symptome sind, dass du eine Enge hast, vielleicht auch ein Krampfgefühl, Schmerzen beim Sitzen oder beim Yoga. Und die emotionale Ebene, die damit zusammenhängt, ist oft, ich halte mich lieber zurück, ich will mich nicht mehr öffnen. Eine Adduktorenverspannung macht immer auch Probleme in der Leiste und oder im Hüftgelenk. Es kann auch auf die Knie ausstrahlen oder auf die Fußgelenke, dadurch, dass sozusagen die Innenseite der Oberschenkel chronisch verspannt sind. Eine weitere Muskelgruppe, die stark reagiert, wenn wir Stress erleben, chronischen Stress, chronische Überlastung, Belastung oder auch Trauma, ist der Psoasmuskel. Der Psoasmuskel wird auch Muskel der Seele genannt, weil er alles speichert. Seine Lage im Körper ist einzigartig. Und so gibt es Menschen, die sagen, er ist nicht nur der Muskel der Seele, sondern er ist viel mehr. Er ist wie ein Messenger. Er ist wie so ein Nachrichtendienst, weil er unglaublich viele Informationen hält, aber auch aufnimmt und weitergibt. Er ist nah verwandt in der Nachbarschaft mit den inneren und lebenswichtigen Organen, mit den Fortpflanzungsorganen, mit all dem, was uns am Leben hält und was wir zum Leben benötigen. Und somit ist auch eine Verspannung des Psoasmuskels durch traumatische Erfahrungen oder durch hohe Stressbelastung immer auch einhergehend mit oft Problemen der inneren Organe. Das können Verdauungsprobleme sein, es können aber auch Probleme mit dem Beckenboden sein. Ja, es können ganz, ganz viele Symptome sein, die damit zusammenhängen, weil der Psoas stark auf Angst und Stress reagiert. Symptome sind dann oft, dass deine Atmung super flach wird, du so ein enge Gefühl vielleicht auch in der Brust spürst, ja, du Unruhe hast in den Beinen, Rückenschmerzen, Hüftschmerzen. Hohlkreuz ist ein ganz großes Thema. Es gibt eine Studie in den USA, die versucht im Moment zu untersuchen, inwieweit es diese Verbindung gibt zwischen Bandscheibenvorfällen in der Lendenwirbelsäule und einer traumatischen Belastung des Patienten. Weil man glaubt, dass wenn der Psoas sich stark zusammenzieht, er so stark an den Lendenwirbelkörpern zieht, dass es dadurch auch zu einem Bandscheibenvorfall kommen kann. Das heißt, der Psoas ist hier wirklich ein Dreh- und Angelpunkt, weil er eben auf emotionaler Ebene oft auch so einen ständigen Fluchtimpuls, immer auf dem Sprung sein, kreiert. Ein absolutes Nicht-zur-Ruhe-Kommen. Wenn du eine chronische Psoas-Verspannung hast, dann fühlst du dich dabei aber steif und unbeweglich, was, weil du ja eigentlich im Fluchtmodus bist, für dein Nervensystem purer Stress ist. Weil dein Türsteher schon weiß, dass er mit dieser Steifigkeit und dieser Festigkeit im Becken und im Rücken gar nicht unbedingt so erfolgreich flüchten kann. Kommen wir zum dritten Muskelbereich und ich möchte mit dir über das Zwerchfell sprechen, denn jeder Stress, den wir haben und jede traumatische Erfahrung hat tatsächlich sein eigenes Atemmuster, seine eigene, ganz eigene Resonanz in der Atmung. Und so hält das Zwerchfell viel, reagiert auch stark bei Angst und Stress. Und Symptome sind dann eine flache Atmung, ein enge Gefühl in der Brust und eine Kurzatmigkeit. Vielleicht hast du das Gefühl, dir liegt so ein Backstein auf der Brust oder es tut tatsächlich schon weh, wenn du versuchst, mal richtig stark einzuatmen. Oder du hast das Gefühl, es geht eigentlich schon gar nicht mehr. Eine Verspannung im Zwerchfell kann sich auch zeigen, indem langsam der Rücken, ich sage immer ganz gerne, ab BH-Verschluss aufwärts, rund wird, sodass du fast so ein bisschen so einen Buckel bekommst und dein Brustbein vorne in den Körper hinein verschwindet. Dann kommen die Schultern ein bisschen vor und du hast fast ein bisschen so eine wegduckende Grundhaltung. In dieser Position, mit dieser Verspannung, stimmt natürlich deine gesamte Statik nicht mehr. Das heißt, dein Körper muss kompensieren und muss andere Bereiche wählen, um gegen diese Disbalance gegenzuhalten. Und das ist genau dieser Strudel, in den man reingeraten kann, wenn es chronische Verspannungen in der traumabezogenen Muskulatur gibt. Viele, und das weiß ich, kennen das aber auch von Schultern und Nacken. Und das ist immer ein Spiegel für Druck, Verantwortung und Angst. Ja, es sitzt dir wortwörtlich im Nacken oder es ist dir auf den Schultern. Und häufige Symptome dann sind Verspannungen jeglicher Art von Nacken und Schultern, Migräne, Spannungskopfschmerzen, vielleicht aber soweit auch Konzentrationsschwäche, dass du dich nicht gut fokussieren kannst, dass du einfach das Gefühl hast, dein Kopf steht dir gar nicht so richtig zur Verfügung. Die emotionale Ebene, die dich plagt, ist, dass du das Gefühl hast, du musst alles tragen. Und ich darf nicht loslassen. Ein Gefühl von hau ruck und durch. Egal, was es kostet. Wenn wir weiter nach oben wandern, legt sich die Spannung von Stress und Trauma oft auch im Kiefer nieder. Im Kiefer Spannung zu haben, bedeutet oft, dass du eine Kontrolllust hast, dass Kontrolle für dich ein ganz wichtiges Thema ist. Und sie entsteht auch dann, wenn du viele Dinge in deinem Leben, Emotionen unterdrückt hast. Spannung im Kiefer ist Ausdruck von unterdrückten Gefühlen. Symptome, die dir das klar machen können im Alltag, ist nächtliches Zähneknirschen, Kiefergelenkschmerzen, auch Spannung beim Sprechen oder Schmerzen beim Gähnen. Ja, vielleicht hast du auch Probleme, in einen Apfel reinzubeißen, weil du das Gefühl hast, du kannst gar nicht den Kiefer so weit öffnen und kräftig zubeißen. Alles, was mit der Lockerheit und Öffnung deines Mundes auch zu tun hat, kann mit so einer chronischen Kieferverspannung zusammenhängen, die natürlich dann in dem Zusammenhang auch zu Zahnschmerzen immer führen kann. Und die emotionale Ebene bei Kieferverspannung ist unterdrückte Wut. Ich darf nichts sagen. Der Mundraum ist wiederum mit dem Beckenboden verzahnt und der Beckenboden reagiert bei Scham, bei Kontrollverlust oder auch bei sexualisierten Grenzverletzungen. Symptome, die du spüren kannst, ist Druck oder Schmerzen im Beckenboden, natürlich aber genauso wie Inkontinenz, Hämorrhoiden oder Schmerzen beim Sex. Beckenbodenproblematiken können unglaublich viele Symptome hervorrufen, weil der Beckenboden ein echter Netzwerker ist, der nach oben und nach unten im ganzen Körper verzahnt ist. Und wenn der Beckenboden eine chronische Verspannung hat aufgrund von Stress oder Traumabelastung, dann hat das immer auch was damit zu tun, dass der Psoasmuskel unter einer Spannung ist, zusammen mit den Adduktoren und dem Zwerchfell, vielleicht auch mit dem Kiefer. Oft ist eben nicht nur eine Ebene verspannt, sondern oft sind durch chronischen Stress oder durch Trauma viele dieser körperlichen Bereiche chronisch verspannt. Die emotionale Ebene beim Beckenboden, wenn der betroffen ist, ist Kontrollverlust, Unsicherheit und Verlust von Vertrauen. Und ich möchte dich einladen, in diese unterschiedlichen Körperbereiche und Muskelgruppen hineinzufühlen. Da wäre einmal die Adduktoren, die Innenseite der Oberschenkel. Da ist der Psoasmuskel, der große Hüftbeuger. Da ist das Zwerchfell, was mit der Atmung zusammenhängt. Da ist der Schulter- und der Nackenbereich. Da ist der Kiefer und da ist der Beckenboden. Und als letztes möchte ich die Augen nennen, denn auch die Augen reagieren immer bei Stress und bei Trauma. Und wie wir das auch kennen, wenn wir total gestresst sind, dass wir einen Tunnelblick bekommen oder dass, wenn wir unter Schock stehen, ganz viel nicht mehr erinnern und sehen, sondern ganz fokussiert nur auf die eine Sache fokussiert sind, in den Augen. Und dieses Muster kann manchmal in den Augen hängen bleiben und wir kriegen eine Art Tunnelblick, der sich als das neue Normal etabliert. Und dieser Tunnelblick kann dazu führen, dass tatsächlich dein Gleichgewicht schlechter wird, aber auch deine Wahrnehmung deines Umfeldes. Du kannst vielleicht um dich herum gar nicht mehr so viel wahrnehmen. Das kann auch zu Einschränkungen führen, die dein Hören betrifft. Man kann das aber lernen. Die periphere Sicht sozusagen wieder zu trainieren, ist ein Teil der traumasensiblen Neuroathletik, die ich anbiete, weil es ganz wichtig ist, auch für das Sicherheitssystem. Und wenn du Episode 1 schon gehört hast vom Neuroliebe-Podcast, dann weißt du, Sicherheit ist Priorität Nummer 1. Und wenn die Augen weggeschaltet sind, wenn die im Tunnelblick sind, eingeschränkt sind, wenn die periphere Sicht dir nicht mehr voll und ganz zur Verfügung steht, dann führt das immer zu einem Sicherheitsproblem in deinem Nervensystem. Und deswegen ist es so wichtig, dich auch um deine Augen zu kümmern. Ich möchte dir ganz viel Mut machen, denn nicht nur die Augen kann man aus dieser traumatischen Erstarrung heraustrainieren, sondern wir können auch mit der Atmung arbeiten. Wir können der Atmung erlauben, ihre Traumastruktur, das, was sich in der Atmung niedergelegt hat, aufzuarbeiten, Muster loszulassen, die das Körpergedächtnis glaubt, bis heute festhalten zu müssen, weil es glaubt, dass dir das die Sicherheit geben wird, die das Nervensystem gerne hätte. Und über das neurogene Zittern, über das TRE, können wir den Körper einladen, diese tief verankerten Strukturen loszulassen. Wir können den Körper einladen, Spannung abzuschütteln, Verspannungen aufzulösen und Stück für Stück dein inneres Fass, was vielleicht schon am Überlaufen ist, Stück für Stück zu leeren, sodass du irgendwann das Gefühl hast, dass es wieder mehr Kapazität gibt, auch für stressreiche Phasen in deinem Leben, dass es wieder mehr Beweglichkeit gibt und Vitalität, weniger Schmerzen im Rücken, weniger Verspannungen im Nacken, weniger Zähneknirschen. Und ich habe tatsächlich durch das neurogene Zittern aufgehört, mit den Zähnen zu knirschen. Ich habe früher eine Schiene gehabt zum Schutz meiner Zähne, weil ich so stark nachts über die Zähne, über den Kiefer Spannung abgebaut habe. Und nach einem Jahr neurogenem Zittern brauchte ich keine Schiene mehr, bis heute. Und das ist jetzt schon 15 Jahre her. Wir können über das neurogene Zittern den ganzen Körper erreichen. Und das Schöne ist, dass das neurogene Zittern eben auch funktioniert, ohne dass wir uns erinnern müssen. Das heißt, wir müssen nicht noch einmal mehr in diese Geschichten, in diese Erinnerungen, die diese Spannung hervorgerufen haben, sondern wir dürfen einmal mehr dem Körper die Aufgabe überlassen, die Muster loszulassen, die wir nicht mehr brauchen. Wenn wir uns im Rahmen von neurogenem Zittern damit befassen, loszulassen, dann brauchen wir aber auch eine neue Stärke. Und die kommt ganz oft durch den Beckenboden. Über modernes neurozentriertes Beckenbodentraining können wir zurückfinden in eine starke Position, innerlich und äußerlich, in eine Vitalität und in eine Flexibilität, die dir wirklich ermöglicht, körperlich, mental und emotional der Mensch zu sein und dir das Leben zurückzuholen und zu kreieren, was du kreieren möchtest. Und das i-Tüpfelchen des Ganzen ist die traumasensible Neuroathletik. In der können wir viel bewirken. Denn was passiert, während unser Nervensystem im Überlebensmodus festhängt, unser Türsteher glaubt, dass es Sinn macht, an all diesen Festigkeiten, Verspannungen und Anspannungen festzuhalten, ist, dass unser Gehirn Stück für Stück ein bisschen weniger aktiviert wird, weil unser Türsteher so viele Handbremsen installiert hat. Das hat er aus gutem Grund gemacht. Er wollte das für uns tun, für unsere Sicherheit. Es führt aber dazu, dass wir im Zweifel uns weniger bewegt haben. Und wer rastet, der rostet. Das gilt ganz besonders fürs Gehirn. Und es kann sein, dass manche Bereiche in deinem Gehirn oder auch Zulieferer, Hirnnerven, die deinem Gehirn Informationen aus zum Beispiel den Augen, aus dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, dass all dieser Input, der da generiert wird, vielleicht gar nicht optimal an dein Gehirn weitergegeben wird. Oder aber, dass in deinem Gehirn die Bereiche, die genau diesen Input verarbeiten sollen, nicht optimal arbeiten, weil sie sich schon zu lange im Überlebensmodus befinden. Und traumasensible Neuroathletik hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, diese Bereiche zurück ins Leben zu holen. Und wir haben die Möglichkeit, in der traumasensiblen Neuroathletik diese Gehirnbereiche direkt anzusprechen. So, dass sie wieder miteinander arbeiten, dass sie für dich arbeiten. Und du kannst dir vorstellen, wenn du so richtig gute neuronale Fitness hast und dein Gehirn tippitoppi arbeitet und alle Hirnnerven, die zuliefern, auch und alle Nerven, die wiederum Informationen in den Körper hinunterleiten, auch, dass dann auch die Ansteuerung der Muskulatur besser wird und am Ende alles dass du wirst dich fühlen wie ein neuer Mensch. Wenn Gleichgewicht für dich ein Thema ist, Gleichgewicht ist trainierbar. Wenn Stabilität und Muskeltonus für dich ein Thema ist, das ist trainierbar. Denn wir können in der Neuroathletik nicht nur die unterschiedlichen Bereiche, die für dein Gleichgewicht zuständig sind, ansprechen. Nein, wir können noch viel mehr. Wir können auch Tonusregulierung ansprechen. Brauchst du mehr Spannkraft? Brauchst du mehr Beugung und mehr Lockerheit? Das ist möglich und das ist schön, weil wir dann nicht so in den Nebel hinein trainieren, in der Hoffnung, dass irgendetwas besser wird, sondern wir ganz zielgerichtet genau an dem arbeiten können, was du brauchst. Und der Bonus des Ganzen ist, wenn dein System richtig fit ist, verleiht das wiederum deinem Türsteher ein super gutes Gefühl von Sicherheit. Und da schließt sich der Kreis. Das heißt, Nervensystemregulation, Nervensystemreset bedeutet immer auch Empowerment. Und in der nächsten Folge werde ich noch ganz ausführlich über Nervensystem-Empowerment, über traumasensible Neuroathletik sprechen, damit das für dich noch greifbarer wird. Denn ja, es ist komplex, aber am Ende ist es auch ganz einfach. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Alles Gute für dich.